Los geht's.
Zisch.
Zisch.
Nein, geht nicht los. Ja, jetzt geht's aber. Los.
Na dann. Prost. Das Tattoo. ja, willkommen zum Biertaucher-Podcast, Folge 102. Wir haben den so und so vielten April.
Welcher war denn heute? 29. Mhm.
29. April.
April nähert sich dem Ende zu.
Genau. Mit dem Gregor.
Mots.
Und dem Florian.
Bestens. Dann sind wir schon komplett da irgendwie. Basti hat sich heute entschuldigt. Und ich werde aber... Ah ja, was man nicht vergessen darf. Ach, einmal da warst du nicht dabei, vergesse ich schon alles. Wukonik, genau, mit freundlicher Unterstützung von wukonik.com, der Internetagentur aus Graz. Ja, und danke Jörg, weil er hat unser Sponsoring verlängert. Das heißt,
Prost.
Wir werden noch fröhlich weiter podcasten. Also hätten wir auch so, aber naja. Ein bisschen mehr Spaß.
Aber so mit mehr Bier.
Ja, genau. Also danke, Jörg. So, und jetzt die rituelle Frage. Hat jemand etwas erlebt im echten Leben?
Einiges. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Mhm. Mhm.
Wo soll ich anfangen? Raspberry Pi Barcamp, Oistomotik-Sensor oder Gnome?
Boah, das sind schon mal
die... Also, die erste Frage, fliegst du schon mit deinem Telefon?
Ja, ich fliege schon.
Sehr gut.
okay, das waren die drei Themen, aber du warst ja eigentlich auch, das würde mich nämlich interessieren vorher noch, du warst ja auf den Linux-Tagen in Graz.
Oh ja, das ist... Mann, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her.
Ja? Ja. Wie war's?
Ja, super wie immer im Endeffekt. Also ich habe nur einen Vortrag gesehen vom Göster von Oistomotics über Monitoring von Sensorik, Smart Home Sachen mit Nagios.
Warst du wieder in Oistomotics Matters unterwegs dort? Warst du am Stand oder?
Ich hatte keinen Stand. Ich war beim FSFE Stand. Ich habe dort ein bisschen ausgeholfen, so viel ging.
Free Software European Foundation.
Foundation Europe.
Ja, danke.
So.
Ja, dann stimmt's, genau.
Ja, war sehr interessant. Diesmal gab es coolerweise zusätzlich zum Betreuungspaket mit Essensgutschein und so weiter nur für Vortragende Essensgutschein, dafür für alle einen Buchgutschein.
Okay.
Von dem Buchgutschein haben wir gleich dann für 80 Cent das Git-Buch gekauft.
Es gibt ein Git-Buch.
Nicht
schlecht.
Von der Open Source Press, die waren auch wieder dort. Mhm. Kostet normal 30,80 in Österreich. Und mit Gutschein halt nur 80 Cent.
Perfekt.
Das war ziemlich cool. Und da kann man vielleicht noch erwähnen, wenn irgendjemand die Muse spürt und Bücher schreiben will, Open Source Press sucht Autoren.
Mhm.
Haben sie auch dort beworben. Also wenn jemand irgendwie sich ein Thema super auskennt, was schreiben will, kann man sich mit denen in Verbindung setzen.
Loslegen.
Cool. Ja.
Ich habe ja gehört, es ist ja ein bisschen verwirrend, die Bezeichnungen von den Linux-Tagen. Das ist ja eine Veranstaltung, die tourt ja ein bisschen so durch Österreich.
Ja, die Linux-Tage nicht, die Linux-Wochen.
Ja, richtig, so ist es. Also Linux-Tage dauern aber nur einen Tag, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Wie heißt es denn offiziell? Heißt es Linux-Tage oder Linux-Tag? Ich glaube Tage sogar. Es dauert eineinhalb Tage. Mhm. Es ist ein Tag wirklich Veranstaltung und am nächsten Tag ist ein Brunch für alle Teilnehmer. Also für Vortragende und Standbetreuer und alles. Mhm. Kann man sich noch gemütlich zusammensetzen, plaudern.
Also das ist so eine Art Nachbesprechung, eine gemütliche mit Essen.
Und genau, für die informelle Sache am Schluss.
War viel los?
Ja, so wie immer.
Okay.
Also sie haben irgendwie einen Besucherrekord von 700 Leuten oder über 700 Leuten auf Twitter geschrieben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mir ist es irgendwie ähnlich wie letzten Jahre. Aber anscheinend doch noch mehr.
Hat es Hardware-Stände gegeben oder so? Wie schaut es mit Raspberry Pi aus? Thema gewesen?
Es gab, glaube ich, Vorträge mit dem Thema. Ich war jetzt in keinem.
Mhm.
Es gab hardwaremäßig einige Sachen von OpenStreetMap, die Sachen hergezeigt haben. Es gibt auch, dass ich mir gleich gekauft habe, eine super tolle Startup-Dings von Graz. Die machen so eine Fahrrad-Routing-App. Okay. Und zusätzlich verkaufen sie so ein Gummi, Plastik-Irgendwas-Halterung fürs Rad. Mhm. Aber nicht so wie die üblichen Handyhalter, die so starr sind, dass sie bei der ersten Bodenunebenheit gleich mal auseinanderfallen. Sondern so flexibel, dehnbar. Das haut man mal drüber und bleibt ziemlich stabil.
Und das funktioniert generell für Handys?
Also ja, also zu ziemlich allem, was circa die Größe hat.
Und Ihre App, für welche Plattform gibt es die?
Ich glaube nur für Android. Also zumindest okay. Für Android.
Ja, na immerhin.
Ja, ich habe zwar keins, aber
ja. Ja. Wie schaut es eigentlich aus mit dem, apropos kurzes Side-Thema, Firefox OS? Ist ja jetzt das Handy rausgekommen.
Echt?
Ja, ja. Oh. Und schon wieder ausverkauft.
Developer. Ja, die haben ja nicht viele.
Ja, die haben nicht viele. Aber ich find, mich spricht es an. Das schaut super aus, finde ich.
Sie können, also da habe ich vom Robert gehört, der ist bei Mozilla, die können auch in relativ kleinen Serien noch schnell nachbestellen. Das heißt, jetzt wiedergeben.
Vielleicht nicht so ein Raspberry Pi-mäßiges Drama, sondern das wird vielleicht schneller nachgeliefert.
Hoffentlich. Ich nehme auch an, dass es nicht ganz so viel Nachfrage hat wie ein Raspberry Pi, weil Handys.
Das andere ist Handy
super, aber es sind nicht so viele Leute, die das haben wollen wie ein Raspberry, wo man komplett andere Sachen machen kann. Und vor allem preislich ist ja auch ein Unterschied. Ein Raspberry kostet 30 Euro, 35 Euro.
Und da muss schon, glaube ich, so 100, 200 musst du hinlegen oder so für die
Funktion. Ungefähr, ich weiß es auch nicht genau.
Ja, zum Namen mit dem Ding genau. Also die Linux-Tage in Graz, dann gibt es die Linux-Wochen in Eisenstadt. Die dauern zwei Tage.
Ja, aber die Linux-Wochen sind das in ganz Österreich.
Ja, und dann gibt es die in Wien.
Wien sind drei Tage. Ja, die sind jetzt diese Woche.
Die können wir gleich ankündigen.
Samstag.
Genau, Donnerstag bis Samstag.
In Linz wird es auch welche geben. Da hat es erst geheißen, na, doch kein Geld und irgendwie, und jetzt gibt es doch, aber irgendwie doch anders. Aber es kommt was zustande, das ist, wenn ich mich richtig, 8. Juni beim Wissensturm in Linz.
Das hast du
heute
noch auf Google Plus gepostet,
genau.
Habe ich gesehen.
Weil ich das auch gerade erst erfahren habe, dass es doch gibt. Und sie jetzt noch, ich glaube, bis 17. Mai Call for Paper haben. Mhm. Also wenn jemand noch einen Vortrag machen will. Es geht um Themen wie Privacy, Netzneutralität, glaube ich, so in die Richtung. Weil normal ist ja Linz immer die künstlerische Ecke.
Wegen der Ars Electronica vielleicht so ein bisschen beeinflusst oder so?
Ja, es war immer auf der Kunstuni auch gehostet. Das war anscheinend von irgendwie Kunstuni in Jahren Leuten. Mhm. Jetzt ist das anscheinend mehr so Netzpolitik dieses Jahr.
Ja, auch kein untrennendes Thema eigentlich.
Ja.
Du, apropos Vortrag, das kann man ja vielleicht noch ankündigen. Du wirst vortragen jetzt.
Ja, ich wurde gefragt, weil es so anscheinend niemanden gab, der einen Raspberry Pi Vortrag machen wollte. Werde ich am Freitag bei den Linux-Wochen einen 20-Minuten-Kurzvortrag für Raspberry Pi Anwendungsgebiete und ja, normale Fallstricke für Raspberry Pi Anfänger reden.
Ja, da gibt es eh einiges zu erzählen.
Ja, es sind ein paar Sachen. Ich habe es wieder gemerkt, auch am Barcamp das Wochenende, Freitag, Samstag, war ja das OCG-Barcamp, auch zu Raspberry Pi. Mhm. Dass wieder einige Leute dabei waren, die zum Beispiel gemeint haben, ja, irgendwas stimmt mit dem Raspberry Pi nicht und irgendwas ist hin und plötzlich stürzt es ab, friest. Das habe ich schon öfter gehört, aber bis jetzt lag es immer nur an der Stromversorgung. Die Leute haben ein Handynetzteil, das hat 400 mA, schließen das Raspberry an, es bootet, es funktioniert, irgendwann schwarzer Screen.
Ja, wie war denn das? Wie war das, mit 500 mA ausgeliefert?
Das waren unsere ersten Erfahrungen, wo wir den Raspberry angesteckt haben und mit einem älteren Handynetzteil. Mhm. Und er hat super toll funktioniert, bis wir an die USB-Schnittstelle ein stromfressendes Gerät angesteckt haben. Sprich eine USB-Festplatte, die eigentlich USB-powered sein sollte.
Oh.
Was natürlich für ein Raspberry, was ja dann, wenn man dann nachrecherchiert, nicht unbedingt geeignet ist.
Also was besonders auch, ich habe jetzt die aktuelle Zahl wieder rausgesucht, ein USB-Anschluss beim Raspberry liefert maximal 140 mA. Mhm. Ein normaler kann bis zu 500.
Okay, also selbst also man sollte da schon überlegen, was man dran
besonders
anschließt.
Bei Y-Kabel-Festplatten, die normalerweise zwei Anschlüsse haben, dass sie bis zu 1 Ampere ziehen können,
das
wird es beim Raspberry Pi nicht, weil der hat selbst nicht so viel.
Mhm. Nein, es wird vorgeschlagen auf jeden Fall auch, ich glaube selber von Ihnen, dass du, wenn du ein Gerät ansteckst, dass das doch bitte eigen mit Strom versorgt wird.
Genau, ein Power-Tab dazwischen und dann sollte keine Probleme haben.
Mhm. Ja. Oder und für das Netzteil ist auch kein großes Problem, latscht man in den nächsten Elektromarkt oder bestellt sich's und man kriegt diese Dinger schon, die sind nicht so teuer. Wir haben, glaube ich, ja, teuer,
naja, 15 Euro teilweise kriegst du
es. Ja, ab, ja, wenn man es bestellt. Also beim herkömmlichen Schweinemarkt um die Ecke kriegst du das um 25 bis 30 Euro.
Das ist aber Wucher.
Naja, also lässt dich dann halt auf die dreckige Handyszene ein. Das sind halt die HTC mit den Schriftzügen, das zahlst halt dann alles.
Aber ja, muss halt nur darauf achten, für die meisten Handys, auch die neuen Handys, haben häufig nur 1 Ampere.
Ah, Funkt zu hoch sind, dann.
Nein, das ist wurscht. Also Ampere, was er liefert, liefert er. Das ist egal.
Das stimmt, das darf höher sein.
Genau. Ja, sicher.
Das war das, genau.
Richtig. Es ist ja das Ohmsche Gesetz. Es kommt ja nur darauf an, wie hoch der Widerstand vom Gerät selbst ist und wie viel Spannung. Mhm. Und so viel Strom fließt dann halt. Und wenn der Strom nicht fließen kann, ist es schlecht. Und wenn mehr fließen kann, ist es wurscht.
Das ist die Stelle, an der ich mir wünschte, ich hätte Elektrotechnik belegt an der TU. Aber ich konnte es wegtauschen. Verdammt. Das hätte ich wohl lieber nicht gemacht.
Boah, oder ein Elektronikkurs beim, im MetaLab.
Stimmt, da könnte ich mal vorbeischauen.
Ja, also am besten ist es, wenn man ein 2 Ampere Netzteil findet, weil das Raspberry, das neueste mit mehr RAM und so weiter, braucht. Also ich habe es gemerkt, auch bei einem Viertel Gigabyte RAM ist mit 1 Ampere eigentlich nie ein Problem gewesen. Mit einem halben Gigabyte braucht er einen Tick mehr, weil er auch mehr doppelten RAM refreshen muss.
Ja, und das spürt man dann natürlich
das ist,
sofort.
Also vielleicht war es auch was anderes, aber ich habe es irgendwie davor nie Probleme gehabt mit 1 Ampere Netzteil, auch mit Videos abspielen. Und danach hatte ich es hin und wieder, dass es auch einmal einfach den HDMI-Anschluss, den Power, also der Saft ausgegangen ist. Mhm. Und dafür sollte man halt mehr haben, weil spezifiziert ist es auf 1,2 Ampere.
Okay. Ja, ja, das wird vielleicht sogar bei mir sogar interessante Information, weil ich überlege mir jetzt einen. Ich habe noch einen Raspberry der ersten Generation, das heißt mit einem 256 RAM. Mhm. Und jetzt habe ich ja versucht rumzubasteln mit dem OnCloud. Und es funktioniert auch gar nicht so schlecht, aber mir rennt der Speicher davon und es lahmt dann zwischendurch schon auf unerträgliche Weise. Und ich denke mir, wenn man da vielleicht verdoppelt und dann ein paar Komponenten austauscht.
Hast du die Grafikspeicher Minimum gedreht, wenn du es als Server verwendest?
Okay.
Du kannst den, wie viel Grafikspeicher verwendet, einstellen.
Das ist ja noch geshared, der Grafikspeicher. Ja.
Von den halben, also von dem Viertel Gigabyte geht dann noch ein bisschen was an die Grafikkarte.
Das ist schon mal ein guter Hint. Okay, das könnte ich runterdrehen. Das dann kann ich den.
Du kannst das auf 64 ist halt. Ja, also wenn du so 64 Megabyte hast, kannst du, glaube ich, runterschrauben für Grafik.
Was ist die Standard normalerweise 128 oder?
Ja, ich glaube, die Standard ist 50-50 bei den kleinen und. Ich glaube 128 auch beim Großen.
Ja. Dann könnte ich noch ohne Garantieverlust die Prozessor hochschrauben. Ich weiß nicht, wie viel mir das bringt. Bei BAB vielleicht?
Ja, du kannst. Naja, wenn du viele Zugriffe hättest, aber ich glaube, für eine Person ist CPU, du kannst sie ja schauen.
Ja, nein. Wie gesagt, im Top habe ich gesehen, dass mir einfach nur eigentlich nur der Speicher.
Ja, aber CPU braucht so, glaube ich, nicht viel.
Und dann habe ich mir noch überlegt, ich könnte einen Apache gegen den Light-D, also den Webserver, Engines austauschen. Ja, was ist mit diesen Edgings? Das in letzter Zeit stolper ich immer öfter
drüber.
Das ist
schon längere Zeit. Das ist von irgendeinem Russen geschrieben. Oh Gott, der wollte eigentlich die hatten irgendeine populäre Webseite. Und die war halt mit Apache, hat die gelahmt irgendwann und dann haben sie halt einen Engines entwickelt zum Cachen und Puffer-Server davor.
Und ist das der coole neue Scheiß? Kann man das verwenden oder ist das exotisch?
Das verwenden ziemlich viele schon. Also es ist extrem performant, wenn du wirklich die Performance brauchst. Du hast zum Beispiel PHP, ist halt so eine Sache, du musst bei PHP den PHP-F irgendwas Fast-Dings-Daemon laufen lassen, es gibt einen eigenen PHP-Daemon.
Das Fast-CGI-Ding, das war das, was ich jetzt gibt. Also ein Mechanismus, den habe ich recherchierterweise herausgefunden, das kann man leicht nachinstallieren, ist das PHP-ACP, das ist ein Caching-Mechanismus. Ein eigener. Den kann man bei Debian einfach mit AppGet Install nachinstallieren. Und schreibt halt noch in den Ding rein, genau, und dann kannst du halt schauen, ob das noch was bringt. Naja, ich hätte so gern Unkraut. Was soll ich sagen, aber ja. Mal schauen, ob das was wird.
Ja, ich glaube für eine Person oder für wenige Personen tut es ein Patch sicher.
Ja, ja. Schauen wir mal. Ja, soviel zu den Linux-Tagen. Ich kann zwischenschieben ein Thema. Ich habe ja schon, das wollte ich die letzten zwei Sendungen nämlich schon anbringen. Ich habe mir das neue Ubuntu drauf gespielt. Der Rering Ringtail heißt er. Und ist jetzt dieser Tage rausgekommen in stabiler Version. Habe ihn auf meinem Netbook habe ich schon abgegradet und auf einem normalen Laptop. Auf dem normalen Laptop, es läuft auf jeden Fall performanter, so viel kann man schon sagen. Das Update hat funktioniert.
Wow.
Allerdings mit einer Einschränkung am Laptop habe ich jetzt einen Grafikfehler, wenn die Overlays aufgehen. Da dürfte irgendwas mit dem Grafiktreiber nicht funktionieren. Aber okay.
Nvidia?
Es ist nicht so schlimm. Nein, es ist kein Nvidia. Es ist irgendein billigerer Intel Onboard Chipsatz, glaube ich, vermute ich jetzt mal, dass ich das mal nachgeschaut habe. Aber es ist auch nicht so ganz kaputt. Es ist benutzbar. Also hast du hast halt einfach so grüne, komische Schlieren in deinem.
Schön.
Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Und ansonsten ist es eh schnell abgehandelt, weil es hat sich quasi nicht viel geändert. Die streben auf ihrem Touch-Ding. Sie haben ein bisschen was unter der Hut geändert.
Ist ja mal gut eigentlich, wenn sie nicht jedes Mal extrem viel ändert. Wenn es stabil wird dadurch.
Also das, wo ich ihnen sehr dankbar war, ist, dass sie auf die nächste Version vom Nautilus den Dateimanager gewechselt haben. Das sieht man so jetzt offensichtlich.
Welche Version ist jetzt aktuell?
Ich glaube, jetzt sind sie auf 3.6 und vorher war es 3.4. Und die haben ja auch überlegt, ob sie vom Nautilus wechseln sollen, weil Nautilus hat ja ein paar größere Änderungen durchgemacht. Da haben sie die Two-Pane-Sicht, irgendwie diese Doppel-Listing-Ansicht weggenommen. Mhm. Und dann haben gleich die Leute irgendwie Side-Projekt von Mint oder keine Ahnung, irgendwelche Leute haben dann begonnen wegzuforken, gleich den Nautilus.
Ah, Mint. Ja, die Cinnamon und alle möglichen.
Die haben sich da davor drauf gestürzt und Canonical hat es auch überlegt und Gott sei Dank nicht gemacht. Und einfach der Benefit dafür ist, es geht jetzt tausendmal schneller, wenn du einen großen Ordner hast mit vielen Filmen oder mit vielen Fotos, dass die Sachen, die voranzeigen, werden schnell gerendert und es geht einfach viel flüssiger. Also generell auch am Netbook spürt es uns total, es ist schneller. Ja. Ansonsten, ich benutze auch fast nichts. Also die Linsen zum Suchen benutze ich fast nicht. Also ich habe jetzt kein großes... Oh ja, der Runterfahrdialog, den haben sie jetzt auf geisteskranke Clownsgröße hochgeklont und auch Overlay gemacht. Das kannst du jetzt schöner runterfahren. Aber
immerhin.
Also auf dem Webstandard haben sie geschrieben, es ist schön, dass es jetzt performanter läuft. Es läuft jetzt so, wie man es sich eigentlich vor 5 Releases schon gewünscht hätte mit dem Unity. Und das ist genau der Punkt, aber der letzte Release, weil jetzt wollen sie Unity neu programmieren von Scratch. Also ist so das Gerücht, dass im Webstandard gestanden
ist. Das ist keine LTS-Version, die aktuelle.
Nein, ist keine LTS-Version.
Das ist natürlich blöd.
Also mal schauen, mal sehen. Es ist nicht aufregend. Man kann schon das Update fahren, wenn man keine Angst hat vor Grafikfehlern und so. Aber es ist eigentlich ein Schnach-Release. So kann man es kurz zusammenfassen.
Ja, ich bin froh, dass ich meinen Eltern LTS verpasst habe. Die laufen damit sehr zufrieden und schon längere Zeit. Und
ja, ich habe momentan LTS-Probleme mit unseren Servern. Es gibt das, aber im Endeffekt bin ich drauf gekommen, ich habe jetzt noch keinen Use Case gefunden, wo Ubuntu Server eigentlich wirklich funktioniert. Wir haben alle Sachen, also Mail-Server, Web-Server, Print-Server, whatever, aber irgendwie so wirklich schön läuft nichts davon. Ouch. Also vor allem in der 10.04 funktionieren manche Sachen. Und dann Upgrade auf der 12.04 hat irgendwas nicht mehr funktioniert und beim anderen ist es umgekehrt.
Das ist nicht gut, ja. Aber du hast neuere Pakete als bei Debian, das ist vielleicht
für manche interessant. Ja, das schon, aber es ist halt so eine Sache, unser CAPS macht in 12.04 extreme Probleme.
Ah ja, das ist natürlich höllisch.
Die HP-Lib konnte ich ganz rauskicken, weil sie nur noch Fehler geworfen hat.
Also Drucken war ein Problem nach dem...
Ja, ich musste die ganzen Drucker neu einstellen, es haut noch immer nicht gescheit hin und es sind jetzt im Grunde halt alles nur noch Postgre-PCL-Drucker, aber... Es ist trotzdem ein ziemlicher Krampf, wenn du ein Upgrade fährst und dann kommst du... Schaut aus, wie es funktioniert und irgendwann kommst du drauf, es funktioniert eh alles bis auf diesen einen Drucker, weil dort war der Third-Party-Treiber von Bada installiert und der haut jetzt nicht mehr hin, den gibt es zwar jetzt offiziell schon im Repo, der ist schon dabei, aber die Konfiguration war dadurch zerschossen, weil jetzt ein anderer Treiber plötzlich da ist und das war nicht so schön.
Ja, vielleicht hat Debian doch recht mit seinen 6 Jahren Release-Zyklen für Server oder so.
Wir hatten vorher Debian-Server, das Problem ist, dass sie die Release-Züge nicht so lang mehr sind bei Debian.
Nicht? Aber ich meine, wie lange ist Wheezy? Also Wheezy ist also das jetzt, was jetzt rauskommt.
Ja, das Problem ist, wir hatten auf Lenny mal vorher abgegradet. Mhm. Das Problem ist, dass Lenny nicht so lange gehalten hat.
Okay.
Also das waren...
Also sind selbst die Release-Zyklen für Debian eigentlich schon zu kurz?
Ja, wenn der Support nach 3-4 Jahren oder so, ich glaube es waren 3 Jahre oder so, circa. Und dann ist der Release schon ist von Lenny irgendwie schon der Support ausgelaufen. Wir haben keine Updates mehr gekriegt.
Das war Da habe ich auch gelitten, wie der Lenny aufgehört hat.
Ja.
Da habe ich ja damals die Enslo 2, wenn du die vielleicht kennst, das ist eine kleine NAS-Station von Linksys, die hat man mit alternativer Firmware flashen können.
Oh, Linksys oder Cisco?
Linksys war das. Ja, Cisco
oder Linksys. Ja, ist das der selber.
Ja, im Prinzip das mittlerweile.
Haben sie mal draufgeschrieben, es war nicht gebrandet.
Eine Marke, die angeblich Cisco sterben lassen will, ne? Oder schon sterben hat lassen.
Weil es die Linksys, die Billiglinie, oder?
Ja, aber da greife ich jetzt ins Unbekannte, wenn ich davon weiterreden würde. Aber
von Routern und so weiter ist dafür TP-Link gerade im Kommen, eher.
Fördert das kritische
Denken. Die haben OpenWRT-Router und alles. Das ist
aber wie gesagt, da war ich dann sehr traurig, wo ich das Ding dann upgraden habe müssen auf den nächsten Release. Was nicht so funktioniert hat.
Ja, irgendwas geht immer schief.
Vor allem mit 32 MB RAM funktionieren die automatischen Skripte nachher nicht mehr so toll. Und
Damn. Deswegen kann man so froh sein, dass es ein Raspberry Pi gibt, zumindest auf dieser
Embedded. Das war eine heilsame Investition.
Ja, definitiv.
Ja, nur als NAS würde ich ihn nicht unbedingt verwenden. Weil ich verwende ihn teilweise als das, aber er hat halt nur USB und...
Naja, ich meine,
wir haben Zeit.
Also es reicht zum Streamen, wenn man nicht Sachen hochladen will.
Ja, definitiv. Ja, so viel zu meinen Ubuntu-Erfahrungen, die noch nicht so lang wären, aber ja, ein bisschen schneller läuft es und ansonsten, naja, tut sie nicht viel.
Ja.
Das wird sie auch nicht, ich meine, die werden sie jetzt mal auf ihre Touch-Devices stürzen und dann...
Hast du das Touch schon angeschaut?
Was nein, jetzt irgendwie veröffentlicht nur halt haben? Diese Videos halt.
Irgendwie. Ach so, ich
könnte mir draufklatschen, auf dem Nexus S wird es ja... Das ist einer der wenigen, wo es schon Builds gibt irgendwie.
Aber da funktioniert ja wieder nichts.
Ja, Canonical, da warte ich doch lieber nochmal.
Ja, wenn wir über Betriebssystem sind, kann ich da... Gnome 3.8 wieder mal erwähnen. Jetzt ist es lieber ja in Arch schon offiziell drinnen.
Okay, also alle Pakete am neuesten Stand.
Genau, alles 3.8.1, was halt offiziell von Gnome existiert. Es gibt ein paar Pakete, sind glaube ich nur 3.6, weil die noch nicht fertig entwickelt haben und ich weiß nicht
mehr. Okay, ist halt so. Ein bisschen was ist noch okay.
Ja, aber der Großteil. Was mir noch immer fehlt, ist halt Boxes. Gnome Boxes ist eins der Hauptpakete von Gnome Desktop, der in Arch nicht verfügbar ist. Mhm. Das ist ein bisschen zart. Es gibt ein User Repository, aber es haut nicht so ganz hin.
Das ist diese Virtualisierung.
Genau, Virtualisierung, Remote Desktop, alles in einem.
Schön.
Ich habe es ausprobiert von der GUI. Es sind nicht viele Buttons, aber wenn man irgendwo hinklickt, dann sollte er was tun. Wenn er das wirklich tun würde, wäre es super. Aber das Problem ist, man klickt wohin und da tut es nicht, beziehungsweise zeigt manchmal einen Fehler an.
Nicht deterministisches Verhalten.
Genau, und es ist halt...
Immer endet in einem Fehler. Also eigentlich endet deterministisch schon, aber nicht der Weg dorthin.
Ja, es ist halt ein User-Repository, also da weiß ich jetzt nicht, wie viel es wirklich sein sollte. Es sollte schon besser funktionieren als...
Okay.
Vielleicht sollte ich Fedora ausprobieren dafür.
Oder testen. Auswarten einfach. Ich meine, die Arch-Linux-Warte sind eh schnell, oder?
Aber es gibt, sie haben noch niemanden gefunden, der das Spice-Library-Ding, was dahinter steht, warten will. Und deswegen portieren sie das nicht, machen sie keine Pakete.
Das ist natürlich bitter.
Ja, sie haben da keinen Maintainer dafür.
Damn it.
Ja, das ist ein bisschen zart. Ja, aber es hat sich einiges verändert im 3.8er. Okay. Viele Sachen, wo ich irgendwie den Sinn nicht sehe, warum sie es schon wieder ändern. Weil sie ändern, weil sie es ändern wollen, oder ich weiß es nicht.
Weil es auch viel Feedback gegeben hat und nicht nur Gutes. Also es ist ein Classic-Modus beispielsweise, war jetzt einleuchtend. Also sie haben so einen Modus reinprogrammiert, der so wie traditioneller Desktop eher...
Ja, mehr oder weniger, so halbe Sache. Ich habe ihn einmal ausprobiert und der war halt viele Extensions zusammen, haben halt irgendwie das Menü umgegeben und so ein Zeug. Mhm. Nur... Du hattest noch immer die Gnome-Shell dahinter.
Das macht aber vielleicht nicht mehr keinen Sinn.
Du konntest in die Ecke fahren und es ist plötzlich das Overview aufgefangen, was überhaupt nicht dazu passt, weil das ist komplett zwei... Das fühlt sich irgendwie nicht so als Ganzes an. Das ist so wie Windows 8. Du hast zwei Desktops, die irgendwie zusammengequetscht sind und das... Sie hätten einfach auf den Gnome-Shell-Dings ganz ausschalten, dass zum Beispiel der Hotkey zumindest nicht da ist, dass man den nicht versehentlich in die Ecke fährt und dann ist plötzlich irgendwas komplett anders.
So eine künstliche Beschränkung, damit man einfach dann wirklich die alte User Experience ohne Auswege
hat. Sie hätte ja mit Windows-Taste, dass die Shell startet, das wäre gegangen, da hast du halt eine Suche. Das leuchtet noch eher ein, als wenn du irgendwo in eine Ecke fährst, wo das Menü auch vor allem davor ist. Wenn du ins Menü klicken willst, dann gehst du daneben und dann öffnet sich das Menü, dann so die Overview. Ja, und sie haben aber andere Sachen, wo ich mir gedacht habe, schön, aber nicht zu Ende gedacht.
Das also, kommt dann in 3.10 oder so.
Ja, dann werden sie es vielleicht wieder in die andere Richtung ändern. Nein, sie haben zum Beispiel jetzt was eingeführt, statt dass man so hinklicken kann, dass man halt seine eigene Application sieht und so weiter wie bisher. Das war halt bis jetzt immer rechts halt die Kategorien, die man so hat. War ja recht schön. Mhm. Jetzt haben sie unten All und Recently. Recently ist ziemlich praktisch. Du gehst hin und hast alles, was du so normal öffnest, auf einen Blick. Das Problem ist, dass auch wenn du auf All gehst, hast du keine Kategorien mehr.
Ja.
Das heißt, okay. Das All ist wieder nutzlos. Aber ich habe gesehen, sie haben irgendwie einen Support für Ordner-like-Zeug, dass man die Sachen auch in einzelne Ordner packen könnte, die dann so aufgehen wie am Handy. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, wie man es macht. Das ist wieder so ein Feature. Es würde funktionieren, aber es gibt halt keinen GUI-Support, dass man es irgendwie einrichten kann.
Das ist gut, ja.
Ja, ich habe auch...
Aber gerade den GNOME-Leuten, die waren doch immer so bekannt, dass sie so, und wir haben die GNOME-Guidelines und bitte haltet euch dran, das zu programmieren, auch die App-Entwickler irgendwie. Also die.
Ja, das Problem ist, dass sie bei zum Beispiel einer Anwendung, ich weiß nicht mehr, wie es war, eine offizielle GNOME-Anwendung, die dabei war, die sich nicht an die Guideline gehalten hat. Weil eigentlich ist es, normaler Guide sagt, oben in das GNOME-Menü, was halt drüber ist, kommen so Sachen wie Open rein.
Okay.
Wäre schön. Rechts ist dieses Rad für Settings. Mhm. Was die gemacht haben, ist, sie haben das Open in die Settings reingegeben.
Okay, also...
Wo ich es eine Weile gebraucht habe, bis ich es gefunden habe.
Und was so direkt den Regeln widerspricht, die sie aufgestellt haben.
Okay. Also,
und das ist eine offizielle GNOME-App, okay, das ist ärgerlich.
Das war ein bisschen blöd. Und es waren so Sachen, die zwar auf Touchscreen super funktionieren sollten, so wie GNOME Context, haben sie jetzt wieder so weit zusammengeschustert, dass es irgendwie das tut, was es soll. Das war in der 3.6er nicht so.
Was ist das GNOME Context?
Das soll eigentlich eine zentrale Kontaktverwaltung sein. Dahinter gibt es dieses LibFox, glaube ich, war es. Mhm. Das, glaube ich, Free Desktop sogar ist. Das heißt, diese Library im Hintergrund sollte dann KDE auch verwenden. Und man kann halt seine Kontakte zentral verwalten. Alle E-Mail-Adressen, alle möglichen so wie Sachen wie Geburtstag, E-Mail-Adresse, Chat-Kontakte, alles zusammengefasst in einen Account. Dann sollte auch zum Beispiel Empathy greift auch genau auf das zu. Ah, okay. Das heißt, so Meta-Kontakte gehen nur über Kontext. Man installiert sich Kontext und mergt einen Kontakt zusammen, der ist dann im Empathy auch alles zusammen.
Nicht schlecht.
Von der Theorie her ist es super.
Ja, das klingt herrlich.
Es muss nur gescheit funktionieren.
Okay.
Und da waren halt so Sachen wie, was mache ich, wenn ich zwei mergen will? Wir haben gedacht, ich klicke eins an, drücke Steuerung, klicke das andere an und dann werde ich irgendwie rechts gemerge.
Ja, hätte ich jetzt auch mal so gemacht.
Geht nicht. Es gibt so ein komisches Icon oben, das so ein Hackerl hat, was eine Checkbox-Ansicht macht. Mhm. Das ändert sich so die Ansicht, man kann überall das Checkbox setzen und dann unten hat man so einen Button Delete oder Merge. Das funktioniert sicher halbwegs gut auf Touchscreens. Aber die zusätzliche Option, dass man Keyboard auch brauchbar macht, wäre nett.
Ja, definitiv. Also gerade wenn man das Interface eh hauptsächlich für Desktops auslegt.
Genau, es würde ja in dem Fall auch nicht ein Touch-Device würde ja nicht gestört dadurch. Weil da hast du keine Steuerungstaste, würdest du das Feature gar nicht sehen.
Genau, und rechtsklick kannst du auch nicht machen. Stören, ja. Okay, da muss noch mehr Polish ran an das Ganze.
Ja, ein paar andere Sachen muss ich noch fixen, dass zum Beispiel mein Touchpad wieder scrollt, weil es plötzlich mit einem Update, ich weiß nicht, ob es ein GNOME liegt oder vielleicht ein Arch mit einem Kernel,
ja,
dass es nicht mehr scrollt hat, weil er es als Maus erkannt hat.
Okay.
Da war kein Edge-Scrolling mehr da. Das hat die Option nicht angezeigt, das muss ich im Deconf händisch einstellen.
Ja, Edge-Scrolling ist das, dass man auf der Seite mit einem Finger entlang fährt und dann ist
genau,
es eine Scrollbewegung.
Weil ich kein Zwei-Finger-Scrolling habe.
Ja, ist das Touchpad nicht geeignet dafür.
Ja, mein Touchpad ist so alt. Also ja. Ich habe vier alten Notebook. Da
ich habe da auch noch so zwei Geräte zu Hause liegen. Da ärgert man sich schon ein wenig.
Ja, ansonsten, die Suche ist recht praktisch. Also ich habe jetzt seit, wie lange gibt es Trecker, diese Indizierungssoftware?
Stimmt.
Früher Beagle, jetzt halt... Ist ja auch gestorben.
Genau, Beagle war Mono basiert, war das?
Ich glaube,
deswegen haben sie das schnell ausgetauscht dann gegen das in C implementierte Tracker. Ich glaube, der ganze auch nur hatten. Das war so eine politische Ding, ich glaube, ja.
Ja, sie haben eine kurze Zeit alles im Mono machen wollen und dann haben sie gemerkt, oh ja, vielleicht doch nicht so gut. Mhm. Und jetzt machen sie inzwischen, gehen sie in Richtung Vala. Was?
Das ist wieder eine neue.
Es ist C-Sharp, ähnlich von der Syntax, aber baut im Grunde im Hintergrund C-Code und kompiliert das C oder irgend sowas.
Vala heißt das, okay.
Ja, und das geht anscheinend schnell zu entwickeln, aber halt die C-Kompatibilität dann.
Das wäre das Beste aus zwei Welten oder so.
Hm? Ja, scheint so die eierlegende
Wollmilchsau zu sein. Ich meine, das C-Sharp von der Syntax war ja auch irgendwie so. Die Grundidee wäre ja nicht schlecht gewesen. Man hat ein bequemeres C. C sprechen urviele Leute, die irgendwie für Linux entwickeln, weil das halt Tradition hat. Und dann holt man sie an Bord mit den fetten Java-objektorientiert, was weiß ich, schieß mich tot Features. Aber leider war halt das Ganze mit Microsoft-Anbindung.
C-Sharp ist halt irgendwie wie Java, nur in
falschen Händen.
Schöner. Also C-Sharp ist irgendwie wie Java in schöner.
Java jetzt auch, ja.
Ja, aber es wird schon. Also die Tracker-Suche funktioniert jetzt besser. Ich habe sie auch wirklich wieder eingeschalten.
Perfekt, aber besser.
Weil bis jetzt war es ja so im 3.6er, wie wir es wahrscheinlich im Nautilus gemerkt haben, wenn du irgendwie zum Tippen beginnst, was bis jetzt am Anfang, dass der die ersten Buchstaben genommen hat und halt irgendwas markiert hat.
Genau.
War simpel, hat gut funktioniert. Was sie im 3.6er oder 3.4er oder irgendwann eingeführt haben, ist, dass er dann im aktuellen Ordner sucht. Der einen Filter anzeigt. Mhm. Was problematisch ist, weil das immer so ein kleines Delay gibt und dann wartest du kurz und dann kannst du so.
Dann das braucht man Workflow schon nicht stört. Mehr.
Ja. Genau. Wenn er nur im eigenen, besonders wenn er nur einen Workspace sucht, warst du früher schneller, weil du den Anfang gewusst hast. Mhm. Was jetzt aber im 3.6er so weit ist, wie sie es eigentlich gedacht haben, was im 3.8er, was im 3.6er nicht geschafft haben. es sucht jetzt auch rekursiv. Das heißt, wenn du im Tracker alles mögliche indizieren lässt, gibst du einfach mal ein bla 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 Star Trek und du findest deine Star Trek Videos.
Okay,
das geht halt auch in der Shell. Was ich noch nicht rausgefunden habe, wie es geht, ist Case Insensitive zu suchen. Weil ich habe ein paar Ordnernamen, die halt auch einen großen Anfangsbuchstaben haben. Mhm. Und ich suche nicht mit Großbuchstaben, weil wenn ich einfach tippe, dann mache ich alles in Kleinbuchstaben. Und dann finde ich da nichts.
Aber das ist genau dieser Polish, der halt bei Suchen, die auch ungenaue Treffer liefern sollen, das muss ja.
Also ja, das sind diese Papercut-Sachen.
Das sind wirklich die Papercut-Sachen. Furchtbar,
ja. Das ist ja irgendwie das, was eigentlich GNOME mit dem Every Detail Matters irgendwie beseitigen will. Mhm. Aber ein paar Grundfunktionalitäten haben noch immer so Kanten.
Also, ja. Das haben sie, das kann ich soweit sagen, das haben sie im letzten Ubuntu Release auch verbessert, eindeutig die Suche. Also, du hast jetzt keine Hacker mehr drinnen, sondern es kreiselt halt. Das ist auch angenehm, dass du tippen kannst. Und auch so Buchstabenumdreher und so leichte Verschreiber versucht er irgendwie zu matchen. Da haben sie anscheinend ein bisschen Detailliebe reingesteckt.
Naja. Ja, das ist mal nett. Mhm. Ja, was jetzt auch nicht mehr funktioniert, ist mein UMTS. Ich habe ein UMTS-Modem eingebaut, was jetzt aber anscheinend nicht an GNOME hängt. Also ich habe einen GNOME-Bug-Report aufgemacht und jetzt hat mir heute einer geantwortet, es wird wahrscheinlich an einem neuen Kernel liegen. Weil
das ist schon ein 3.9er Kernel eigentlich.
Nein, den 3.8er noch. Der 3.9er sollte jetzt aber auch die Tage kommen.
Die sind schnell.
Ja. Der 3.8er hat nur die Ansteuerung von manchen UMTS-Chips geändert. Mhm. Die haben irgendwie einen anderen Modus, der jetzt sauberer wäre, schöner und toller. Blöderweise unterstützt ihn das Network Manager Applet nicht. Oder Network Manager, glaube ich, allgemein nicht.
Eieiei.
Ja, und der Workaround, der dabei stand, dass man einen alten verwendet hat, bei mir auch nicht hinkaut. Das zeigt einfach keinen UMTS mehr an. Egal, ob ich das interne Modem nehme oder mein Handy anschließe bei USB.
Als wäre es hardware-technisch nicht vorhanden.
Also er zeigt schon an, das Device ist da. Ich kann mit AT-Kommandos kommunizieren. Ich habe es versucht mit diesem WV-Dial-Ding.
Command-Line-Tools.
Das haut einfach nicht hin. Also ich weiß nicht woran, es schickt Sachen hin, dann sagt er, okay, initialisiert, bla, und dann fängt er wieder neu an zum Initialisieren und zeigt jetzt inzwischen, habe ich ihn soweit, dass er keine Errors mehr anzeigt, aber auch nicht richtig connected. Ich habe ein anderes Tool ausprobiert, was dann nur angesagt hat, ja, er kann nicht connecten. Warum?
Ja, das hätte man auch gern, ja.
Die Configs rausfinden für 3 war ja auch anstrengend, was jetzt wo wie reingehört zum Konfigurieren, das will ich eigentlich nicht mehr machen heutzutage.
Das ist es ja.
Ja, ich will einfach nur, was bis jetzt mit der letzten Version funktioniert hat, ich klicke einfach hin, ich will jetzt Internet. Oh, was hast du denn? Österreich, 3, Klick, fertig.
Ja, ja, ja.
Aber nein.
Das kann ich verstehen. Ja.
Das ist genau so, wie man es sich wünschen würde und wo es eigentlich auch zum Beispiel unter Windows nicht funktioniert, was ich immer wieder gemerkt habe. Man steckt einen Stick an, installiert die Software, trägt das irgendwie ein, dann kann man die Software nicht schließen, weil sonst die Verbindung verliert. Oder ja. Man kann nicht sagen, beim Hochfahren automatisch die Verbindung aufbauen. Und,
da hatte ich in dem Genre hatte ich mal Glück, weil ich habe vor ca. drei Jahren, muss es gewesen sein, 3-4 Jahren, einen USB-Wertkartenstick fürs Internet, also für geringe Bandbreitenanwendungen, wollte ich den zulegen. Und habe einen Glücksgriff bei einem österreichischen Discounter getätigt, der super unter Linux funktioniert hat, trotz USB zu der damaligen Zeit. Und damals hatte ich auch, ich sprich's nämlich interessanterweise genauso aus wie du, dieses WV-Dial. Ja,
über das kommt man dann ziemlich schnell. Ja,
dieser Konsolenschleim über dieses BPP-Zeugs. Und hat spitzenmäßig funktioniert damals.
Ja.
Es kommt halt immer auf den Einzelfall an.
Ja, es hat aus dem USB-Stick irgendwie die Konfiguration rausgelutscht.
Okay.
Und hat anschlussfrei dann funktioniert mit der Config. Mhm. Ohne dass ich jetzt ich habe währenddessen, also davor noch andere ausgeborgt und das ausprobiert, hat nicht im geringsten funktioniert. Damals war einer der meistverbreitetste Hersteller in meinem Umfeld dieses Huawei.
Ah, das ist auch immer, ja.
Und der hat ziemliche Probleme gemacht. Den Stick, den ich dann gekauft habe, war auch ein Huawei um wenig Geld, also es waren 15 Euro oder so.
Cool.
Und hat, wie gesagt, anstandslos funktioniert. Und das Interessante war, ich habe nicht einmal gewusst oder gehofft, dass es unter Linux funktioniert. Nämlich die alternative Installation damals noch mit Windows, habe ich mir gedacht, ja, dass ich zumindest unter Windows dieses Internets hat. Aber na, ich habe auf Windows verzichten dürfen dadurch, weil es auch anstandslos unter Debian damals funktioniert hat.
Also eine Hymne auf WV-Teil.
Ohne wohlgemerkt irgendwelche alternative Kompilierungsvorgänge, einfach mit den Standard-Dep-Paketen, die in der
Config-File reinkopieren oder so.
In einem Stable Release dabei waren. Also es war ein Stable Release. Noch also, dazu.
Was ich glaube, ist irgendwie, dass es früher auch in der Hinsicht besser war, weil die ganzen Provider und so weiter, die Configs für das Programm alle da waren. Da haben sie Leute noch geschrieben und inzwischen verwenden halt für alles, was jetzt die Configs nicht mehr so wie früher waren, neue Anbieter oder so, haben sie jetzt halt alle machen Network Manager, klick, klick, es geht. Du hast die Configs nicht mehr, weil die im Paket drin sind. Irgendwann. Und wenn man sie dann doch braucht mit was anderem, dann muss man wieder suchen.
Das ist schwierig, dann zurückzusteigen, wenn man mal auf
den... Ja, also Network Manager zeigt dann schon an die Sachen wie die Phone Number, Username und dieses APN-Ding.
Ja.
Aber welches Device das jetzt genau ist, muss man wieder suchen und welchen, naja, und
du willst heutzutage einfach nicht mehr machen.
Es ist einmal lustig, sich damit kurzfristig auseinanderzusetzen, wenn es überhaupt lustig ist zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Aber
manchmal braucht man es sicher noch, weil wir haben in einem Projekt zum Beispiel ein GSM-Modem gehabt und das musste halt automatisch mit dem Skript alles GSM-Verbindung machen, checken, ob es noch da ist und wenn nicht, wieder aufbauen und alles mögliche.
Dann heißt es,
das geht mit Network Manager nicht wirklich.
Ab ins Mikro kommen und AD-Commands eingeben. Ne?
Das haben wir uns erspart. Es ging mit dem Dialer normal. Aber ich habe es ausprobiert mit dem Mikrocom.
Ja.
Also mit Picocom sogar. Dass ich mal Kommandos eingebe und schaue, was er so sagt. Er hat geantwortet, aber Verbindung habe ich keine über.
Don't do it.
Es ist schon nett, mit seinem Modem zu reden, aber ich kann mir schönere Gesprächspartner wünschen.
Ja,
gelästert.
Ja, naja, genau, richtig. Netzpolitik wollte ich noch kurz reinbringen, aber nur ganz, ganz kurz, weil ich habe die ganze letzte Woche Podcast drüber gehört. Unsere deutschen Kollegen. Ja, genau.
Hast du gespendet?
Kämpfen gerade, noch nicht.
Ich habe schon 1 GB gespendet.
Wirklich, oder?
Ja.
Ich habe jetzt auch gesehen, die Mobile Max, der Tim Pritlaff und so, die haben irgendwie am Ende der letzten Mobile Max-Folge einen Song noch irgendwie rausgebracht, den ein Hörer zusammengestellt hat, über dieses Thema. Und den verkaufen sie jetzt auf iTunes und Google Play Music und die Spenden gehen direkt an die digitale Gesellschaft, die sich ja da auch, diese Netzpolitik.org Betreiber. Also Ja, um es kurz zu erklären, die Deutsche Telekom hat Pläne vorgelegt, indem sie bestehende Verträge umstellen möchte. Von einer Flatrate auf ein Datenvolumen von 75 Gigabyte,
glaube ich. Ja, ich glaube, es ist abhängig von der Geschwindigkeit, aber in so einer normalen DSL-Anschluss hat 75.
Genau. Und wenn man dieses Datenvolumen aufgebraucht hat, dann wird man gedrosselt auf eine
300 irgendwas Kilobit.
Ja, 300
Kilobit. 64 oder
irgendwas
so.
Irgendwas komplett lächerliches. Und da ist jetzt großer Aufschrei. Also Twitter voller Shitstorm und es gab schon einen offenen Brief von einem FDP-Politiker an den Chef der Telekom.
Der Rösler, oder?
So, genau, der Rösler. Ja. Und es gab schon eine Antwort vom Telekom-Chef daraus, die ist dialektisch sehr richtig, also nicht richtig vor. Oh Gott, was habe ich gesagt? Ich muss selber zurückweichen. Ja, wirklich, ja, das geht so nicht weiter. Den ich sehr interessant fand, insofern dialektisch nämlich interessant, weil er gemeint hat, man darf nämlich die... den Begriff der Netzneutralität, das ist ja, was rundherum diskutiert wird, nicht missbrauchen für diese Debatte, weil wir priorisieren keine Pakete, sondern wir stellen halt nur dieses Kontingent zur Verfügung und das fällt nicht in Diskussion, dass man diesen instrumentalisiert, diesen Begriff. Was insofern nicht stimmt, das habe ich beim Mobile Max, das fand ich ein sehr passendes Argument. Also so Services, die Telekom selber anbietet, zum Teil,
Internet,
zum Beispiel
IPTV,
genau, IPTV wird nicht in dieses Datenvolumen eingerechnet, was natürlich jetzt dann in weiterer Folge einen großen Wettbewerbsnachteil für Anbieter, alternative Anbieter, wie, weiß nicht, Lovefilm oder keine Ahnung, was in Deutschland alles gibt, darstellt. Ja. Ja. Und deswegen ist es sehr wohl ein Angriff auf die Netzwerke.
Ja, und für alle, die irgendwie ein tolles, modernes, hippes Backup in der Cloud haben,
ja, richtig.
Die haben dann auch ein Problem.
Ja, schauen durch die Finger. Es kommen halt so blöde Argumente wie, ja, jetzt mittlerweile die obersten 3% der Heavy-User machen 30% des Netzwerkverkehrs auf und wir 97% der User werden es nicht spüren, dass wir dieses Datenlimit einführen. Was aber insofern nicht stimmt, weil das ja auch der jetzige Traffic ist und wenn sie das, sie haben vor in 6 Jahren das aktiv zu schalten, naja, mit dem Streaming von Super HD, Schieß mich tot Filmen, wird das da auch mehr Netzaufkommen stattfinden. Ja.
Ja, sobald es in. Das ist halt die Frage, ob es in den nächsten Jahren wirklich brauchbare Streaming-Plattformen gibt, aber es wird hoffentlich. Es ist ja noch immer schwierig, aktuell brauchbare, legale Streaming-Sachen zu finden.
Das auf jeden Fall, ja. Ja, aber abgesehen.
Oder so Sachen wie Steam.
Ja,
wenn irgendwie, ja, irgendwelche Leute, die halt gerne umeinander zocken, die laden sich dann vielleicht irgendwie jeden Tag eine neue Demo runter und hin wieder ein neues Spiel und ein Spiel hat dann 10 Gigabyte und die Demo hat ein paar Gigabyte und dann haben sie in einer Woche die 75 Gigabyte auch schon zusammen.
Ja, es ist problematisch.
Ja, und das sind jetzt nicht die, das sind nicht unbedingt nicht nur die bösen File-Sharer, die es betrifft dann, sondern es gibt diese Sachen ja auch illegal.
Mhm. Und das nicht so knappe und immer mehr vor allem.
Ja, das, langsam wird es ja mal.
Wir sind uns da einig, aber wird der Shitstorm irgendwas bewirken? Das ist halt die Frage, die sich mir stellt. Werden die zurückrudern, die Telekom?
Das es ist die Frage, ob es nur die Telekom bleibt oder ob andere Provider das auch mitmachen, ist ja eher die Frage. Wenn es nur die Telekom bleibt, ist es ihr Problem. Also dann werden sie vielleicht ein paar Kunden verlieren.
Wenn sie sich aufraffen können, zu wechseln, die Kunden. Das ist
halt ja, also die, die es brauchen, werden sicher wechseln, aber die, die einen neuen Vertrag wollen, überlegen sie es dann nochmal, weil sie wissen ja nicht, ob sie nicht vielleicht ein Streaming oder man kriegt dasselbe Geld woanders halt unbeschränkt und dort halt irgendeine Beschränkung.
Ja, die Future Zone hat so ein bisschen rumgefragt und natürlich alle österreichischen Provider, die sie da gefragt haben, können sich es zurzeit nicht vorstellen, aber eh klar, nach dem, was jetzt abgeht, bei der Telekom Deutschland, dann ist es klar, dass sie sich nicht dazu bekennen werden jetzt.
Ja, es ist. Aber wobei, ich glaube, in Österreich gibt es noch sogar Anbieter mit Fair Use vereinzelt.
Fair Use, was ist es auch so ein schwammiger Begriff, oder?
Ja, es ist so ungefähr so viel davon verbrauchen und vielleicht auch mehr, wenn. Aber nicht so nett und wenn da auf Dauer.
Dann wird gedrosselt. Genau,
ja, und dann
aber das
gedrosselt
wird nicht so exekutiert oder so. Es ist noch so eine Kavaliersdelikt-Geschichte oder
genau,
so.
Genau, es ist ein Softlimit. Wenn man längere Zeit drüber ist, kann es sein, dass sie einmal nachfragen oder.
Ja, es wäre halt der wahnsinnige Rückschritt. Ich meine, wir haben gestartet mit Verträgen irgendwie teilweise bei uns. wo man für jedes zusätzliche Megabyte dann gezahlt hat.
Ja, ich kann mich erinnern, unser erster DSL, wo wir Internet gekriegt haben, DSL 1 Mbit mit 5 GB, glaube ich. Fair Use, irgendwas. Und das war noch relativ gut. Mhm. Wenn man sich jetzt bedenkt, 5 GB, was macht man damit?
Ja, nix, gar nichts. Ich hatte auch noch so ein Angebot. Ich kann mich nämlich erinnern, da hatte ich ganz frisch bei den Eltern installiert, irgendein Post-DSL, keine Ahnung, was für ein Paket das war. Und zeitgleich ist rausgekommen die qualitative Reality-Show Taxi Orange, die ich als, oh ja, frag mich nicht, die ich als Living the Future neuer Netzhabender zu Hause schauen wollte. Ja, und da sind die Megabyte hingeputzelt, so schnell das konnte man gar nicht schauen. Es gab es damals als Stream, ja. Das konnte
Das ist aber schon lange her.
24/7 konnte man das schauen. Und da konnte man auch zuschauen, wie das Datenvolumen in sich zusammengeschrumpelt ist. Hast du
Big Brother auch gehabt schon vorher?
Ich denke schon, du, wenn der kleine Bruder Taxi Orange gehabt hat, dann
Ich habe mich nicht mit solchen Sachen beschäftigt.
Ja, ich glaube, es ist dann im Hintergrund getreten, weil man nach den ersten 3 Tagen dieses Format zu schauen, wenn die Kameras nicht, wenn keine Regie dahinter ist und so, einfach noch mal langweiliger war als die Reality-Show im Fernsehen.
Waren da Mikrofone dabei oder nur Webcam, dass man halt
schaut? Nein, das war schon, sitzen. Da konnte man das Rascheln hören und das, die Magenta sich unterhalten mit irgendjemandem.
Da kann man den Leuten im Fernsehen zuschauen, wie sie vom Fernseher hocken und fernschauen, oder?
Ja, gefühltermaßen war es so.
Wenn die Webcam richtige Einstellung hat, heißt das, dass du mitschauen konntest, was die schauen?
Ja, wenn hattest du doch einen, die hatten sicher Streaming. Keinen Fernseher, das war ihnen sicher verboten.
Die hätten ja einen falschen Sender schauen
sonst
können.
Sonst hätten sie sich nicht mit sich selber beschäftigen müssen, das wäre dem Format abträglich gewesen, wenn sie zu wenig Reibungsfläche, wenn die alle fernschauen.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht eigentlich nur Hauptding war ja eigentlich die Stunde oder so, die sie gesendet haben im Fernsehen.
Eben, ich glaube, das haben sie dann auch bei späteren Formaten dieser Art kapiert, dass eigentlich eh nur das zusammengeschnittene Zeug.
Aber es war mal ein Versuch und es war hip und neu.
Ja, und hat mein Datenvolumen hier zusammenschumpeln lassen, aber naja. Anno dazu mal Jugendsünden. Ja, kann man nur die Daumen drücken, dass Deutschland das irgendwie durchdrückt, dass sie das noch irgendwie verhindern oder keine Ahnung, was man da machen könnte, welche Instanz da draufkommt. Die letzten netzpolitischen Themen in Deutschland waren auch nicht so. Leistungsschutzrecht war da, ist gekommen. Vorratsdatenspeicherungen war da, ist gekommen. ACTA wurde verhindert, aber ansonsten...
Ja, aber mit dem Leistungsschutzrecht... Was ist das? Eigentlich könnte Google mal deutsche Seiten mal aus dem Index hauen oder so.
Einfach mal zu zeigen.
Oder es gibt eine LSR-kompatible Suche.
Okay.
Das ist im Grunde, man gibt halt einen Suchbegriff ein, dann kommen die Ergebnisse. Da steht halt immer nur so ein Suchergebnis und drunter, das würde jetzt der Text sein von den Details. Man kann draufklicken, kriegt das Ergebnis.
Es ist so ähnlich, wie sie es jetzt mit manchen Links machen, dass sie sagen, ja, verschiedene Ergebnisse wurden ausgeblendet wegen der DCMA-Beschwerde, keine Ahnung. Und sie können da reinschauen, keine Ahnung.
Ja, keine Artikel mehr verlinkt von diesen Zeitschrift, weil die wollen keine Werbung haben.
Ja. Wäre eine Möglichkeit. Jo.
Mal schauen, was steht denn noch auf der Liste?
Haben wir noch was?
Das Drosseldrama hatten wir. Ja, über das Barcamp könnte ich noch kurz erwähnen. Man kann nicht viel sagen. Es war halt 2 Tage, Freitag, Samstag. Ich habe kurz was erzählt, über weil ich mich rumgespielt habe mit einem OCGs, OSD-Sensor. Hat mir der Harald geborgt, netterweise. Temperatur, Luftfeuchtigkeitssensor über IPv6, so wie ich eh schon öfter erzählt habe. Ich habe es jetzt endlich mal selber ausprobieren können.
Sehr cool.
Auch mit dem Image von Göster vom Raspberry Pi. Und es hat erstaunlich gut funktioniert.
Also ohne Glitches, ohne irgendwas?
Ich habe irgendwie meinen Router hingestellt, dann mit Netzwerkkabel halt den Raspberry angeschlossen, auf der anderen Seite diesen Edge-Router angeschlossen, den Strom an den Sensor. Aber das irgendwie geschaut, oh, ich habe eine IPv6-Adresse schon. auch über Wi-Fi, mein Notebook war nur über Wi-Fi im Router drin, habe automatisch, hat er announced, nimm mir die Adresse, habe es eingegeben, oh, er hat eine Route gefunden und ich konnte schon den Sensor pingen.
Oh, sehr cool. Und wie liest du den Sensor aus? Also was macht man da?
Das ist Coop. Das gibt es zum Beispiel für Firefox zum Ausprobieren noch Kappa, das ist halt so ein Plugin.
Okay.
Da gibt man einfach nur Coop Doppelpunkt wie HTTP halt an. Die IPv6-Adresse, dann kommt, geht halt so ein Fenster auf von dem Plugin und zeigt an, was gibt es denn so überhaupt, man kann ein Discover machen, dann zeigt er an, das hat jetzt einen Temperaturfühler und das hat diesen Sensor und dort klickt man ein Get und da sagt er halt die Temperatur.
Genau, das hat der Harald schon mal erzählt, dass man da die verschiedenen Ergebnisse abfragen kann.
Ich habe leider...
Wir hören in Folge 100.
In vielen Folgen.
Unter anderem, ja.
Ja, was ich leider nicht bekommen habe, war eins von diesen Schaltbahn-Steckdosen, weil da gab es nicht genügend. Mhm. Und ich auf die Schnelle keine auftreiben. Die wären ziemlich interessant gewesen, weil das man aktiv etwas steuert. Weil so Sensor auslesen war ziemlich cool zum Ausprobieren. Aber zum Herzeigen irgendwie, man klickt irgendwo hin und dann geht irgendwo das Licht an oder... und er sagt einem nachher, wie viel Watt hat denn dieses Licht.
Das ist nämlich noch...
Das hat mehr Show-Effekt.
Nice, ja. Weil
ich habe am Samstag kurz dann halt ein paar Minuten darüber erzählt, wie das ungefähr funktioniert, dass man halt seine Temperatur sehen kann, seinen Grundriss hat, wo was ist. Und das Ganze halt funktionieren würde, ein Raspberry Pi, ein USB-Dongle und man ist im Netz.
Fertig ist die Laube.
Genau.
Das sehr ist cool. Mit den ganzen vielleicht nicht in weiterer Folge, vielleicht noch ein Modul für Django, wo das dann alles hübsch grafisch aufbereitet wird, der das schon irgendwie so anzeigt. So
naja, es gibt... du musst zumindest bei OpenHub oder GlinkerNX noch selber einstellen, wie es denn, was das ist und wie es geht und bla. Mhm. Das heißt, es ist noch ein bisschen Handarbeit.
Okay.
Du musst wirklich ein XML anpassen und dort die Adresse eintragen und wie es zugreifen soll. Es geht zwar recht leicht, aber es ist natürlich nicht end-user-freundlich bis jetzt.
Ja.
Aber was ich gehört habe, sind schon einige Pläne, das sollte ich zu vereinfachen, dass man wirklich irgendwie nur eine Webseite, ein Webinterface dann hat und sieht, der hat das für Sensoren gibt es, das hat das und ein paar Symbole vielleicht zum Beispiel und dann zieht man sich das zusammen, was, wie, wann und dann macht er Magic und wenn die Temperatur sinkt, dann dreht er die Heizung auf, wenn das Fenster nicht offen ist, so auf die Art.
Ja, das ist das intelligente Wohnen, wo man dann hin möchte dann in weiterer Folge. Also seine Kommandozentrale, man kann sehen. Ich könnte endlich einmal die Steckdose vielleicht abschalten von meinem Bügeleisen, ohne zurückgehen zu müssen und das immer nachzusehen, ob das echt ausgesteckt ist oder so.
Oder dass man so Warnings einstellen kann, dass er, wenn man losgeht, halt irgendwie sagen kann, ja und dort an der Steckdose sollte eigentlich kein starker Verbraucher sein, aber da ist noch ziemlich viel, dass er irgendwie so schon Warnings anzeigen kann.
Genau,
das wäre ziemlich cool. Und ja, es gab jetzt auch in der CT über Smart Home. Servus.
Hallo, Horst.
Guten Abend.
Willkommen im Horst. Podcast. Ein spätes Tisch.
Okay.
Also, hallo, Servus, Horst.
Servus.
Ja, und die aktuelle CT hat auch zum Thema Smart Home einige Systeme von Homematic, irgendwas. Ich habe es nur kurz durchgelesen. Ich fand es ein bisschen unkritisch, auch was Sicherheit angeht, was irgendwie... Einmal eine Grundannahme am Anfang getroffen haben, sind alle von diesen funkbasierten Dingen sind sowieso mal sicher. Als Grundannahme. Und dann kamen dann so Sachen wie, ja, bei dem die Verschlüsselung, das heißt irgendwie Secure irgendwas IP, ist die Spezifikation ist nicht veröffentlicht, das ist halt irgendein proprietäres Ding. Sie werden es irgendwann vielleicht veröffentlichen, aber es ist wieder mal als sicher angenommen, obwohl nicht so weit weiß, was es ist.
Das ist,
ja. Oder so Sachen wie GSM und DECT ist auch mal sicher.
Wie wir wissen.
Ja, und sie haben auch Verschlüsselung mal unter Anführungszeichen verwendet, weil eins von den Systemen nicht verschlüsselt, sondern nur authentifiziert, was ja normal ausreichen würde. Aber ja, CT lässt manchmal nach.
Ja, es ist auch schwierig dann bei den Themen. Horst!
Prost!
Prost. Komm mal an.
Habt ihr mich schreien gehört? Ich habe so ganz laut Biertaucher gerufen, damit das schön im Podcast drinnen ist.
Ja, wir nicht, aber vielleicht das Mikro hat vielleicht bessere Ohren als wir. Das versuchen wir einzumischen. Ja, genau.
Gemein.
Jo, ich habe nichts erlebt.
Aber du hast Themen.
Du hast zwei Themen.
Ja, das eine Thema, das besprechen wir nämlich gleich nicht. Oh ja, nein, das nein. Nein, das haben wir die letzten zwei Folgen schon erwähnt. Man kann es jetzt nochmal erwähnen. Es ging darum, eine Petition für die Artenvielfalt von Global 2000.
Ach so, ja.
Genau, das haben wir nämlich schon.
Dein Verdacht erhärtet hat, dass das teils fake ist.
Was?
Also teils seltsam. Auf Telepolis war es ein Artikel, wo sie sich über diese Petition hergezogen haben.
Ja, ich hatte leider noch keine Zeit.
Studien zitieren, diese geheime Unterlagen, die sie dann selber nicht veröffentlichen. Und
hat sich kritisch auseinandergesetzt.
Hat sich sehr kritisch damit auseinandergesetzt. Ja. Ich habe es aber trotzdem unterzeichnet. Ja, du Mei.
Es ist eh wurscht. Also.
Es ist nicht so, dass die Republik untergeht, wenn ich eine Petition zu viel unterzeichne.
Aber es ist halt, ich bin da immer schon sehr allergisch, wenn irgendwie die Sachen anfangen, die EU will uns alle umbringen. Es fängt immer so an, aber meistens ist dann irgendwie nicht so, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird.
Also wenn du an einem Bauernbund dieselben Maßstäbe anlegst, dann ist okay.
Was? Wenn der Bauernbund?
Die Industrielobby, die Agrarlobby.
Ah, die Lobby-Sachen, also über die höre ich nicht so viel. Das Bauernbund ist sowieso einmal.
Alles böse. Was war das andere Thema?
Das andere ist das P2P-Backup.
Ja, das habe ich auch gelesen.
BitTorrent.
Also, BitTorrent, das Projekt, bringt ja immer wieder Sachen raus. Unter anderem, das ist vielleicht das nicht so aufregende News, haben sie jetzt rausgebracht, einen Plugin für Firefox und Chrome, die so eine Art Suchmaschine für Torrents implementiert.
Ja, Torrent-Suche.
Eine Torrent-Suche.
Beef-technisch.
Ja, das müsste man sich jetzt genau anschauen und installieren und genau anschauen. Das habe ich nur die Story
dann. Über Torrent oder ist das eine ganz normale Weiterleitung an Google dann?
Es war nur eine ganz kurze Meldung, du. Das Ding kann man sich schon installieren und ausprobieren und im Mission Statement steht auch drinnen, sie versuchen legale Inhalte nach oben zu priorisieren. Das ist natürlich gleich der erste Vorwurf, wenn du sowas in den Browser implementierst. Naja, dann wird es halt irgendwie nur Pirate Bay durchkreppen. Aber weiß nicht, hat nach einem nützlichen Tool, kann ja jemand mal ausprobieren, also, vielleicht auch einer der Hörer und uns irgendwie einen Kommentar schreiben, ob das wirklich funktioniert. Ich werde es selber auch einmal ausprobieren. Und das Zweite, was du nämlich als Thema geschrieben hast, war, dass das BitTorrent-Projekt jetzt auch Software released hat, welche so eine
Dropbox-eske
Funktionalität bietet. Also die Idee ist, du kannst deine Devices synchronisieren. Also das ist ein Anwendungsfall, ein häufiger von Dropbox, dass du jetzt einen Ordner hast, da sind, 10 Fotos drinnen und genau diese 10 Fotos hast du dann auf all deinen anderen Devices, wo du Dropbox installiert hast, auch. Ja. Der Side-Effekt, der praktischer ist, da hast du halt bei Dropbox hast du in der Cloud auch noch ein Backup und kannst das bei Webbrowser auch immer runterladen. So. Jetzt BitTorrent würde dieses Synchronisieren über das BitTorrent-Protokoll abwickeln, was ja schon mal nicht schlecht ist. Das andere, es ist sehr verschlüsselt. Drittens, die Cloud existiert als Mitspieler nicht. Also die Geräte würden sich direkt miteinander synchronisieren, ohne einen Webhub. Es gibt
keine Firma, die das dann plötzlich zudrehen kann.
Genau, richtig.
Okay, das heißt, du musst aber zumindest zwei Geräte online haben zu synken.
Richtig. Oder du denkst nicht dran, ja, du musst das immer gleichzeitig.
Ja, muss immer sein, sonst geht's, ja, genau. Du kannst noch immer irgendwie so einen Pseudozentralen dann.
Dann hast du wieder.
Ja, dann wenn hast du einen Raspberry Pi irgendwo hast, als Sync-Station, der halt dazwischen
könntest, synkt. Ja, genau, du könntest einen Raspberry Pi immer online halten, dort das auch installieren und dann hast du dann hast du 1:1 in der Dropbox.
Ja, aber ansonsten zu Hause den Computer aufdrehen, das Handy ist im Wi-Fi, sie synken sich im Hintergrund automatisch. Oder das Notebook, der andere Rechner.
Ich meine, was mir nicht ganz klar ist, wenn du es jetzt nur für dich nutzt, ist der Zweck von BitTorrent nicht so groß, oder? Weil an und für sich hast du ja bei BitTorrent so die Grundidee, du hast so kleine Chunks an Daten von deinen ganzen Files und kannst sie wild hin und her tauschen. Das heißt, wenn viele Peers vorhanden sind, dann ist das eine möglichst effiziente Art, runterzuladen.
Also, wenn du nur zwei Rechner hast, wenn du selbst mehrere Geräte hast, wo dieselben Daten sein sollen.
Das heißt, du hast drei, also es wird sich dann schon auszahlen, du hast drei Rechner, also ein Tablet, ein Smartphone und einen Computer und du synchronisierst das über dieses Netzwerk, dann könnten die schon schön BitTorrent-mäßig
Es wird sich auch eigentlich schon auszahlen, wenn du zwei hast, ist es weil es viel flexibler ist, falls du mal ein drittes Gerät dazu hast oder ein Gerät austauschen willst, hängst du es an, stellst dann halt mal deine Daten ein und das synkt sich untereinander und kannst ein Gerät dann wieder vom Netz nehmen oder so.
Ja.
Das skaliert wahrscheinlich relativ gut.
Ja, gut. Ich hab nicht herausgefunden auf der Webseite jetzt genau, welche Lizenz
sie haben. Ja, das wollte ich auch noch fragen.
Ja, das ist nämlich keine unwesentliche Frage. Ich habe dann in den Foren Diskussionen dazu gefunden, welche Lizenz sie verwenden sollen. Ich habe so rausgelesen aus drei Sätzen, ja, es wird eine freie Lizenz sein. Vielleicht haben sie jetzt auch mittlerweile schon eine oder ich war einfach nur zu blöd, den richtigen Eintrag zu finden auf der Webseite. Schauen wir mal. Aber generell ist es ja mal nicht schlecht, dass die sich da auch was überlegen dazu.
Ja, haben sie nicht den Windows GUI Client irgendwann geschlossen? Der war anfangs frei. Irgendwann habe ich mal das gehört. Das Protokoll ist frei, aber sie haben irgendwie einen Client nachher, den fast niemand verwendet. Geschlossen.
Die versuchen immer wieder was irgendwie. Ich meine, sie sollen es, können sie es ja eh ruhig monetarisieren mit Schließen von Source Code halt bitte nicht.
Naja, aber also ihre GUI können sie im Grunde eh machen, was sie wollen. Wenn das Protokoll frei ist, gibt es genügend andere Clients.
Ja,
verwendet eh niemand an ihren Clients.
Ja, eigentlich, also so Transmission ist so Gift der Wahl jetzt heutzutage oftmals.
Naja, ist recht simpel. Und, unter Windows gibt es den halt nicht gescheit.
Ah, okay, das wusste
es
ich nicht.
Es gibt den schon, aber du musst GTK und irgendwie, bis er funktioniert, ist es immer.
GTK-Anwendungen unter Windows sind halt immer so eine Geschichte.
Wir entschuldigen uns für die Störgeräusche.
Jetzt hast du wieder eins, das ist ein richtiger Klassiker. Das ist mal abgegangen. Das Einzige, was mir beim Garib abgegangen ist.
Dass ich über Störgeräusche nicht genörgelt habe. Ja. Ich habe immer über seine Musik genörgelt.
Das stimmt, ja. Hast du eigentlich recht.
Über Gäste. Einmal hast du uns extra. Dass er geschimpft hat, wären wir einmal im schönen Hauptraum und okay, aber das
ja. Ist nicht.
Und hier gibt es keinen Falafel.
Jo, das stimmt. Jo. Ich habe zwei Mini-Mikrothemen,
ja, dann.
Wenn ihr wollt. Also das eine war ein Spawn-Artikel über das neue Second Life, heißt jetzt nämlich Cloud Party.
Okay. Neuer Name, selbe Zeug.
Nein, also es ist ein Nachbau. Und das ganz Coole daran ist, es ist HTML5 basiert, das heißt, du spielst es einfach in deinem coolen Browser. Mhm. Und ich habe das dann auch wirklich auch getestet mit dem Chromium, also du surfst auf diese Seite und gibst denen irgendwelche Daten und bla bla.
3D?
Und es ist wirklich 3D, du hast also im Browser, ich nehme an mit WebGL, eine 3D-Sache, wo du so auf einer seltsamen blasenförmigen Grundstück herumlaufen kannst. Also okay. In einer Blase, also ein Server ist immer als Blase dargestellt, da siehst dann, wie viele Leute dort sind. Und du kriegst dann ein Grundstück und es ist sogar ein Editor drin, wo du mit der Maus dann Mauern bauen kannst. Es ist mir gelungen, eine Mauer mit einem Loch drinnen zu bauen und sie rot anzumalen.
Das Erste, was du machst, ist ein Mauer um dein Grundstück.
Ja, nein, ich habe das Tutorium nachgebaut.
Soll die Party draußen bleiben?
Die Störgeräusche.
Das so. Nein, und du kannst halt Häuser bauen und so. Und dann bin ich noch auf einen Public-Server gegangen, der hieß Mondbasis Alpha 1 und da waren auch tatsächlich 4 Leute und ich bin da herumgegangen und habe versucht, mit anderen zu interagieren, die mich aber alle ignoriert haben. Und
ja, wahrscheinlich, weil du Deutsch geredet hast.
Ich habe überhaupt nichts geredet, ich habe nicht einmal das Chat-Icon gefunden. Ja, aber okay, du siehst, wie halt andere herumlaufen und eine Avatarin in Form einer schönen Frau wurde umarmt von einem lila Gummimonster, das ist so gehüpft, das hat ausgeschaut wie so ein Hüpfsack. Und da habe ich dann gesehen, da stand drauf Free Hugs. Dann habe ich mich auch zu diesem Gummimonster hingestellt, aber das hat mich dann nicht umarmt. Weil ich dachte, eigentlich sowas kann ich auch im Real Life haben, dazu brauche ich
nicht. Leute, die besonders realistisch.
Ja, und ja, auf jeden Fall cool, dass das Ganze sozusagen plattformübergreifend im Browser läuft. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Ist es ein Alternativprojekt oder ist es wirklich von diesen Linden Labs? Also ist es wirklich
Ich glaube, es ist nicht von Linden Labs, okay. Weil die werden eher Second Life
ihre Marke weiter.
Gibt es noch da auch schon eine eigene Währung drinnen?
Ja, es war was, dass man was kaufen kann und was, ich glaube, der Gegensatz ist zum Second Life, du kriegst sofort ein Grundstück, also allein dafür, dass du denen deine Google-Daten und alle deine Privatsphären gibst, weil sie wollen dann auch gleich deine ganze Gmail-Adressbuch und Facebook-Adressbuch suchen, ob Freunde von dir auch schon da sind. Das
und
kann
wenn
man ausschalten.
Nicht, dann wird es automatisch an alle eine Spam-Mail geschickt.
Ja, aber man kann diese Option mit, wenn man sehr gefinkelt ist, kann man sozusagen sich mit einem Google-Account anmelden, aber trotzdem sagen, dass die Freunde das nicht erfahren sollen, dass man da jetzt peinlich drinnen ist.
Jo.
Aber es funktioniert. Also es hat mich überrascht, dass die Web-3D-Browser-Technik schon so weit ist.
Okay, ja, das ist gut.
Und das andere, das war heute im ORF, die Österreichische Nationalbibliothek hat mit Google kooperiert und im Rahmen von Book Online oder ÖBook Online oder Google Books Online hat Google denen die alten Bestände digitalisiert von Büchern ohne Urheberrecht.
Hat schon
oder ist schon dabei oder auf jeden Fall sind angeblich jetzt die ersten so und so viel tausend Bücher online sichtbar und ich habe dann in diesem Online-National- Bibliothek-Katalog umeinander gestöbert und ich wollte die Reise der Novara finden, das ist nämlich, das habe ich mir in der Hand gehabt, wirklich dieses Buch, das ist ganz cool.
Wolltest genau.
Ja, und was wollte ich jetzt online lesen und mir ist das aber nicht gelungen, irgendwas rauszukriegen, außer ein kleines GIF-Bild von einem Foto, von, also ja, also ein Bild, eine, wie nennt man das, einen Stich, der damals gedruckt worden ist, den habe ich dann ganz klein gesehen und ich habe einen Verweis gefunden, dass dieses Buch sich wirklich in der Nationalbibliothek befindet, aber es war anscheinend eins von den Büchern, was sie noch nicht digitalisiert haben oder auf einer anderen Suchmaske, wo ich zu dämlich war dazu, das anzuklicken.
Prinzipiell, was muss man da von Daten hergeben, damit man darauf suchen kann?
Du bist einfach so reingegangen. Ich habe sogar einen Ausweis für dort, also das kann ich überhaupt empfehlen, wer in Wien ist und einen Raum sucht, wo er gut studieren kann, wie in einer Uni, wie soll man sagen, Uni-Lesesaal, aber der auch am Sonntag offen hat und der unter der Woche ein gutes Buffet hat, der braucht einfach nur in die Nationalbücherei reinmarschieren und sagen, er möchte eine Jahreskarte, die kostet ein paar Euro und man kriegt dann so eine, also man kriegt dann das Gebot, sich mit einer durchsichtigen Tasche nur dorthin zu bewegen, dass man nicht irgendein antikes Buch rausträgt.
Mitgehen lässt,
ja. Aber ist sonst, das nicht der Ort, der immer überfüllt ist?
Er ist schon relativ voll, aber du hast sonntags jetzt nicht so viele Lesesäle, die offen sind, wenn du sonntags einmal dringend lernen musst.
Überfüllt oder gesellschaftlich anregend?
Es kommt jetzt darauf an, was du dort vorhast, aber die meisten gehen wirklich zum Lernen hin und es gibt sogar so einen kleinen Sozialraum in der Mitte mit einem Cola-Automat, wo du ratschen darfst.
Wenn du Party anstechen, irgendwie anstarten möchtest, ist das
wahrscheinlich. Also wenn du Party-Flyer verteilen willst, ist sicher nicht die blödeste Idee, dorthin gehen, weil dort eh alle...
Party-Flyer?
Ja, was weiß ich.
Studiert.
Ja. Also so viel zum Thema Österreichische Nationalbibliothek und das waren dann Links bei ORF, dass die IG-Autoren schimpft, dass die diese Bücher, wo sie das gratis Exemplar an die Bücher Nationalbibliothek haben abliefern müssen, dass die das jetzt veröffentlichen mit Google und so und es war ein Mordstrumpfack und da waren die ganzen Fragen beantwortet, warum kooperieren wir mit Google, bla bla. Also ich kann nur sagen, gratuliere Nationalbibliothek, gescheit das, was öffentlich zugänglich macht.
Ja super, das kann nicht schaden.
Gut was für meine Steuergelder.
Sehr gut.
Aber leider, ich war noch zu dämlich, das wirklich effektiv zu benutzen. Habe mich jetzt auch nicht mehr als 2 Minuten damit befasst.
So, wir sind schon fast am Ende. Aber ich würde gerne noch einmal Content runterrüdeln.
Wie du erzählst es, was du erzählt hast?
Nein, das, was ich mir angeschaut habe, so rein augentechnisch. Filme und Serien.
Ah, du warst im Kino?
Ich war im Kino.
Hey, erzähl.
Ich habe mir angeschaut Oblivion, der neueste Film Science-Fiction mit Tom Cruise. Ja.
Und wie viel verstecktes Scientology-Symbole hast du entdeckt?
Wahrscheinlich einige. Wahrscheinlich unbestätigterweise, aber.
Vaccino dabei.
Es war nicht ohne fast körperliche Schmerzen. Also, ich bin ja
einfach ins Kino, um dort Schmerzen zu erleiden.
Ja, ich probiere es halt dann immer wieder und bin dann auch froh gemutet. Ich meine, gerade bei Science-Fiction-Genre heutzutage, ich versuche es dann immer wieder, was die große Filmindustrie draus macht und so. Und Oblivion war das erste Drittel unter dem Blockbuster ist Aspekt, was schaubar, hübsch aufgeschlüsselt.
Also ein guter Popcorn-Begleiter.
Und dann, wo sie versucht haben, Handlung reinzubringen, es war jeder Schritt, ist in die Hose gegangen. Also
Handlung haben sie es nicht.
Ich versuche ja auch nicht so andere Leute das Kinoerlebnis zu beeinflussen und wenn mir etwas nicht gefällt, nicht allzu viel zu stöhnen und irgendwie meinen Unmut kundzutun. Es fiel mir echt schwer. Ich habe da meine Kapuze hochgezogen.
Hoffentlich am nächsten Mal, dass ich da bin.
Ich war ja anwesend auch. Ich habe den Film auch gesehen, gemeinsam mit Gregor. Und der Name ist Programm.
Oblivion,
ja.
Das hat nichts mit dem gleichartigen Computerspiel zu tun.
Das kann ich nicht beurteilen.
Nein, das hat nichts mit dem gleichartigen, also gleichnamigen Computerspiel zu tun. Aber er verursacht Schmerzen.
Ja. Okay. Also ihr seid zu zweit ins Kino gegangen?
Wir waren zu dritt. Also
zu dritt sogar.
Das war eine kurzfristige Entscheidung, haben wir uns zusammengerufen, haben uns gedacht, jetzt schauen wir uns einen Blockbuster an. Und es... Es ist sich nicht ausgegangen.
Also das Leben außerhalb des Computerbildschirms wird sehr überbewertet, sehe ich das richtig?
Naja, auf der Kinoleinwand zumindest.
Auf der Kinoleinwand.
Manchmal.
Manchmal, ja. Also,
ich meine, Tom Cruise, man hätte es schon ahnen können. Ich meine, Tom Cruise ist ja kein
also eine kleine
und war
Empfehlung.
Ist da der Bösewicht, der abgewatscht wird?
Nein, man kann eine kurze Empfehlung. Wer Tom Cruise liebt, soll sich diesen Film anschauen.
Okay.
Dem ist schon alles egal. Ja, vielleicht mal kann ich das Grundsetting erzählen. Das ist irgendwie so, man sieht Tom Cruise mit seiner Lebensgefährtin auf einem so einer Villa mitten im Himmel. Die schwebt so vor sich hin mit sehr schönen Swimmingpool und so. Und die Erde ist zerstört schon vor Jahren und sie müssen halt noch runter Drohnen reparieren, die letzten Überlebenden des Angriffs eliminieren sollen. Und dann entwickelt sich eine Handlung, die versucht, aus verschiedenen Science-Fiction-Genres alles zusammenzuglauben, aber auf eine Weise, wo man selbst in den 80er Jahren sich schwer getan hätte, so zu erzählen, da hat man einiges mehr verkraftet. Ja. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen, man muss es eigentlich abschließen.
Also eindeutige Biertaucherwarnung.
Genau. Das zweite, was ich gesehen habe, das sind zwei Serien aus dem Genre Horror. Ja. Es ist ja dieses...
Ist schon dieser, wieder die Zombie-Night? Oder?
Diesen Donnerstag bis Samstag, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein kleiner Aufhüpfer des Slash-Film-Festivals. Mhm. Nämlich Slashing Europe nennt sich das. Und da zeigen sie so eine Horrorserie und dann auch noch ein paar Horrorfilme. Aber es dauert echt nur 3 Tage und sind nur wenige Filme. Aber im Vorfeld habe ich mir zufälligerweise auch mich dem TV-Serien-Genre der Horrorserie zugewandt. Das heißt, Horrorfilme erzählt im Serienformat und ob das funktioniert. Und mein Verdacht mittlerweile ist, ich glaube, es kann nicht funktionieren.
Okay.
Weil, wir haben uns 2 Serien angeschaut. Das eine war Harper Island, klassisches Grundsetting, was ja nicht so schlimm wäre. Irgendwie eine große Hochzeitsgesellschaft reist auf eine Insel. Die sind, glaube ich... Paar sind dort aufgewachsen, wurscht, eine Typin musste sich schon sehr überwinden, dorthin mitzufahren mit der Hochzeitsgesellschaft, weil ihre Eltern oder ihre Mutter wurde schon von einem Serienkiller dort mal ermordet. Und alle kommen hin und schon auf der Yacht sieht man schon unten an der Schiffsschraube schon so das erste Opfer angebracht, noch Sauerstoff versorgt und dann wird er in die Schiffsschraube reingedreht und es kündigt sich alles ganz schlimm an und so. Ich habe es nicht über die erste Folge geschafft. Wie ich mittlerweile erfahren habe, wurde es auch nach der ersten Staffel abgesetzt. Also ich glaube, da kann man sich einig sein, dass es nicht weiter produziert wurde und dass man sich das auch nicht wirklich anschauen muss. Das zweite ist American Horror, Horror Story heißt die, okay. Heißt die Serie. Das Konzept, staffelweise eine abgeschlossene Geschichte zu erzählen, was schon mal nicht schlecht ist, weil dann kann man nicht den Lost-Fehler begehen, dass man einen Plot aufbaut und dann nichts mehr erklären kann. Und auch klassische Geschichte, eine Familie zieht in ein Haus und da ist schon ganz viel Schlimmes passiert, Morde und kreuz und quer. Und das macht ja schon mehr Spaß anzuschauen. Ich werde die erste Staffel auf jeden Fall noch fertig schauen. Es hat mich amüsiert. Ob es gut ist, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das Problem ist nämlich, wenn du einen Horrorfilm erzählst über 1,75 Stunden, dann kannst du den Zuschauern so eine Art Albtraum reinführen. Dann musst du nicht alles erklären. Dann sind halt komische Sachen passieren. Du musst das nicht ausführen. Wenn du das in einer Serie erzählst, dann bekommt jedes unheimliche Ding auf einmal eine Persönlichkeit. Und dann kann es sein, dass du so eine Art 90-210 Beverly Hills für Geister hast und du sie ja schon alles durcherklärt ist irgendwie. Also das wird dann schwierig, weil wenn du alles, das ist halt immer das Spiel bei Horrorfilmen, so was du nicht erklärst, ist unheimlich. Was du erklärst, das wird dann halt immer rationalisierbarer und weniger unheimlich. Und ja, der Unheimlichkeitsfaktor fällt weg. Es ist aber aus dem Grund schön anzuschauen oder amüsant anzuschauen, weil die halt aus dem Vollen schöpfen können, was in Horrorfilmen vorkommt. Du hast das unheimliche Kind, die unheimlichen Zwillinge mit den Ringelpullovern. Du hast alles, was du schon irgendwie aus Horrorfilmen als Thema kennst, siehst du halt dort. Sie müssen halt das ganze Feuerwerk abfeuern und deswegen kann man sich das schon so metaebenemäßig oder zumindest in Gesellschaft macht es Spaß, das zu schauen. Also das geht. Ist nicht so trashig wie Harper
Island.
Es ist kein Oblivion.
Ja. Okay, also du hast dich besser bei Horrorfilmen unterhalten als im Kino bei Oblivion.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Aber wenn wir bei schlechten Serien sind.
Ja.
ich habe jetzt die erste Staffel von Torchwood fertig geschaut.
Ah, das war auch eine große Empfehlung von vielen Podcasts. Und?
Die erste Staffel nicht.
Nicht, überhaupt nicht.
Nein, also was sie gemacht, also was sie geschafft haben, ist es sehr, mehr, man könnte es mitreißend nennen oder es emotional ergreifend manchmal. Mhm. Das haben sie ziemlich gut hingekriegt. Von der Handlung her, wenn man es als mit Doctor Who Sicht sieht, komplett feucht. Also wenn man sich erwartet, dass dann immer irgendwelche freaky, abstrusen Sachen sind,
ja.
Erste Staffel quasi nichts, am Ende hin wird es Hoffnungsschimmer, aber ja. Am Anfang, es gibt Serien, also es gibt eine Folge, wo im Grunde überhaupt nichts Alienmäßiges, Überirdisches, irgendwas vorkommt, sondern eigentlich nur irgendeine kannibalische Gemeinde, die sich gegenseitig abschlachten oder die Leute abschlachten. Was jetzt
Kannibalismus
schön grinig ist, aber
immer ein gutes Thema, ne?
Ja, aber nichts mit dem Genre eigentlich zu tun haben sollte, meiner Meinung nach.
Ja, wenn ist man, auch eine englische Produktion, glaube ich.
Ja, ist auch BBC, ist auch von den Leuten, die Doctor Who auch schreiben.
Ja, also, es kommen auch Charaktere, es gibt Überschneidungen.
Ja, also der Captain Jack Harden ist genau derselbe, der auch in Doctor Who vorkommt.
Man und muss es kommt, sagen, dass du Doctor Who-Fan bist, oder?
Ja. Und es ja, kommt eben, jetzt, habe ich die zwei Folgen von der zweiten Staffel schon gesehen. In der dritten Folge kommt jetzt anscheinend die eine Companion vom Doktor vor.
Ah, okay.
Also da wird es langsam. Und es kommen auch Cybermänner mal vor und alles Mögliche. Also es sind teilweise dieselben.
So eine Estelverwertung von.
Ja, es ist halt so ein. Wie nennt man es?
Spin-off.
Genau. nur. Ich habe auch von anderen schon gehört, die erste Staffel ist nichts. Aber soll die zweite besser werden. Und nachdem die letzte Folge von der ersten Staffel schon brauchbar war und die ersten Folgen auch gut angefangen haben, kann ich für Doctor Who-Fans, die nicht eine Woche auf die neue Folge warten wollen, schon empfehlen. Zumindest
schon.
Kann man da ab mal der letzten Folge von der ersten Staffel oder gleich ab der zweiten Staffel. Weil davor wird es sehr zart, auch wenn es nur 6 Folgen sind für eine Staffel. Das
ich kann an einer Stelle empfehlen, die Wiederholungstäter zu hören, nämlich die vorletzte Folge. Die haben das dann on detail dann noch besprochen.
Nicht alle Staffeln.
Ich glaube, sie haben schon mehrere geschaut, aber sie haben darauf geschaut, dass irgendwie, glaube ich, nicht alles hemmungslos gespoilt wird.
Okay.
Gibt's schon, wie viele Staffeln gibt es denn mit?
3, glaube ich, oder 4, mindestens 3.
Ja. Ist auf jeden Fall auch deswegen hörenswert, weil der Gaststar ist der Peppi aus dem Metalab. Schöne Grüße.
Also Peppi ist bei den Wiederholungstätern?
War er Gast. Aha, jetzt bei ein, zwei Folgen.
Boah. Ja. Unser Peppi.
Na gut. Ich seufze.
Jo,
ja. Ich glaube, ich würde sagen, wir haben die Folge hinreichend gefüllt.
Den Jörg habt ihr ordentlich über den Klee gejuckt.
Ja, auf jeden Fall haben wir uns auch noch groß bedankt. Können wir das nächste Mal vielleicht, wenn der Johnny auch anwesend ist, nochmal machen?
Ja? Okay, ja.
Ich habe auch sogar noch einen, kann auch am Ende vielleicht einen Spruch, der ist mir spontan eingefallen. Ich kann nicht. Wukonic.com, weil online muss nicht von oh nein kommen. besser wird es nicht mehr. Also dann. Schön war's, bis nächste Woche. Apropos, vielleicht für mich nicht bis nächste Woche, ich bin nächste Woche nämlich in Berlin.
Ah, bist du der Republika?
Ja,
dann wirst du ja berichten.
Dann werde ich berichten, ausführlich davon. Genau.
Machen wir einen Notpodcast ohne dich.
Alles klar.
Ich werde ganz allein sein. Okay, ja.
Schön war's und tschüss.
Ciao.
Ciao. Baba.